Wir sind in Markus Kapitel 3 heute Morgen. Wer eine Bibel braucht, wir haben hinten welche stehen, könnt euch gerne ausborgen. Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, da hilft es, wenn ihr mitlesen könnt. Markus 3, Vers 20. Da heißt es, und er, Jesus, kommt in ein Haus. Und wieder kommt eine Volksmenge zusammen, sodass sie nicht einmal Brot essen konnten. Jesus war so beschäftigt damit, anderen Menschen zu dienen, ihnen Gottes Wort weiterzusagen, sie zu lieben, sie zu heilen, sie zu ermutigen. War so beschäftigt damit, dass er nicht mal zum Essen gekommen ist. Das war die Leidenschaft von Jesus. War andere Menschen heil zu machen, anderen zu dienen. Und das war ihm wichtiger, als für Materielles zu leben. Er hatte höhere Prioritäten, als jetzt rein seine physischen Bedürfnisse zu befriedigen. Die meisten von uns sind sehr eingenommen von dem Materiellen. Ich denke, wenn jetzt irgendwer schreien würde, essen, würden alles liegen und stehen lassen und zum Essen laufen. Wenn Mittagsessenzeit ist und du hörst, essen, hey, wir lassen alles liegen, um uns den Bauch vollzuschlagen. Oder? Kommt ihr Männer, outet euch. Ich bin so. Aber Jesus sagt, hey, das kann warten, das Essen. Weil das, was ich jetzt gerade tue, das ist so viel wichtiger. In Johannes 4 spricht Jesus mit dieser samaritischen Frau am Jakobsbrunnen außerhalb von der Stadt Sichem. Und er erkennt ihre innere Not, er erkennt ihre Einsamkeit, ihre Leere. Und er spricht zu ihr über das wahre Leben, das er ihr geben kann. Und wir lesen dort in Johannes 4, dass während Jesus mit dieser Frau redet, dass seine Jünger in die Stadt hineingehen, um Essen zu besorgen. Und dann, als sie zurückkommen, da baten ihn seine Jünger und sprechen zu ihm, iss, Rabbi. Den hat der Magen geknurrt. Alles, woran die denken konnte, war Essen. Haben sich wahrscheinlich gedacht, komm schon, Jesus, bet das Tischgebet, dass wir reinhauen könnten. Ich denke, uns geht es manchmal so an unserem Essenssonntag. Wenn wir gemeinsam Mittagessen im ersten Sonntag im Monat. Wo die Leute schon ungeduldig warten und sagen, hey komm, bet schon, dass wir reinhauen können, dass wir anfangen können. Und Jesus war, denke ich, wenn wir ihn gesehen hätten, Jesus war so voll Freude. Jesus war so einfach über dieses Gespräch mit der Frau, dass sie zu Gott gefunden hat. Ich glaube, Jesus hat gestrahlt. Jesus war völlig erfüllt. Jesus war völlig zufrieden. Und ich denke, ihr kennt es. Es ist wunderbar, von Gott gebraucht zu werden. Es gibt nichts Befriedigerendes als das in unserem Leben. Und ich glaube, Jesus war so begeistert, dass er überhaupt nicht mehr an seinen knurrenden Magen gedacht hat. Und Jesus sprach dort zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennt. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Und Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und sein Werk vollbringe. Und es gibt nichts Befriedigerendes als das, als Gottes Willen zu tun. Als von ihm gebraucht zu werden. Denn dafür sind wir erschaffen worden. Und ich meine, wir dürfen selbstverständlich ein gutes Essen genießen. Und wir dürfen uns freuen, wenn wir ein schönes Haus haben. Und wenn wir ein schnelles Auto haben. Wir dürfen diese Dinge genießen, wenn der Herr uns es geschenkt hat. Aber wir wollen nicht eingenommen sein von diesen Dingen. Und wir wollen nicht unzufrieden sein, wenn wir diese Dinge nicht haben. Wenn ich kein Auto habe, kann ich immer noch glücklich sein. Das ist der Schlüssel, zufrieden sein mit dem, was wir haben. Wir dürfen die Dinge genießen, aber wir wollen nicht eingenommen sein davon, diese materiellen Dinge. Weil das ist nicht wirklich, worum es in unserem Leben geht. Ich meine, wir können uns umschauen, wir sehen genug berühmte Leute, die reich sind, die alles haben, was sie sich wünschen können, die sich alles leisten können, denen die Frauen der Welt zu Füßen liegen oder umgekehrt vielleicht die Männer, die alles haben und die trotzdem todunglücklich sind und die sich das Leben nehmen. Können Sie aufzählen, angefangen von Marilyn Monroe über Elvis, Falco, Kurt Cobain und wie sie alle heißen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Leute, wir sind mehr als materielle Wesen, als irgendwie nur eine Anhäufung von Chemikalien. Wir sind lebendige Seelen, sagt uns Gottes Wort. Und es gibt mehr in unserem Leben als nur das materielle Zeug, was wir haben. Es gibt mehr als nur Ruhm vor Menschen. Es gibt Wichtigeres als das. Ja, wir dürfen diese materiellen Dinge genießen, aber wir wollen nicht eingenommen sein davon. Jesus sagt in Matthäus 6, in der Bergpredigt, seid nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, die Heiden, die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und er sagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles, alles andere, dieses materielle Zeug wird euch hinzugefügt werden. Euer Papa im Himmel wird euch versorgen. Wir sind geschaffen dafür, für eine Beziehung mit Gott. Und dass wir gemeinsam mit ihm an seinem Reich bauen und anderen Menschen dienen. Das ist, wozu wir hier sind. Und nur das wird unser Leben wirklich zutiefst befriedigen. Und ich würde auch sagen, nur dafür ist es wirklich wert zu leben. Und wenn es sein muss, sein Leben zu lassen, zu sterben. Das Zeug dieser Welt, das ist es nicht wert, dass sich unser Leben darum dreht. Jesus hat seinen Jüngern ein Gleichnis erzählt von einem Materialisten. Von so einem Typen, der dafür gelebt hat, immer mehr und mehr aufzuhäufen. Mehr als er gebraucht hat. Und er war völlig davon eingenommen. Da hat sich sein Leben drum gedreht. Money, 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 money. Immer mehr, mehr, mehr und reicher, 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 größer, größer, größer. Und dann sagt Jesus, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, Blödmann, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Jesus sagt, unser Leben ist mehr als das Materielle. Wir Menschen sind mehr als materielle Wesen. Das Leben ist mehr als Essen und Trinken und Geld und Autos und Häuser. Es gibt höhere Ziele als das. Wir sind geistliche Wesen. Und es gibt eine ganze geistliche Komponente an unserem Leben. Es geht um Beziehung mit Gott. Und es geht darum, dass wir gemeinsam mit ihm anderen dienen, sein Reich bauen. Gott lieben und die Menschen lieben. Und ihnen dienen, darum geht es in unserem Leben, hat Jesus uns gesagt. Das ist das Höchste. Und Jesus hat es nicht nur gesagt, Jesus hat es auch vorgelebt, wie wir hier sehen. Und sieht die Reaktion drauf im Vers 21. Und als seine Angehörigen, seine Familie es hörten, gingen sie aus, um ihn zu greifen. Als sie gehört haben, dass er die Massen anzieht und dass er so beschäftigt ist damit, für Gott zu leben und Gott zu dienen und den Menschen in seinem Namen, dass er sogar vergisst zu essen, da gingen sie aus, um ihn zu greifen. Gedanke ist hier, ihn mit Gewalt zu greifen. Gedanke sind so die Männer mit den weißen Kitteln, mit der schönen Jacke, mit den langen Ärmeln. Wir würden heute sagen, eine Zwangseinweisung in die Klapsmühle. Da gingen sie aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Er ist durchgeknallt. Seine Familie war besorgt. Haben sie gedacht, wir müssen ihn da rausholen. Wir müssen Jesus runterholen von diesem Messias-Trip, auf dem er sich befindet. Jesus hatte seinen sicheren Arbeitsplatz zurückgelassen als Zimmermann, sein Geschäft, und ist zu einem Wanderprediger geworden. Und dann haben wir letzte Woche gesehen, wie er ein absolutes Loser-Team um sich versammelt hat. Und da war mindestens einer davon, war einer, der wahrscheinlich vom Bundesnachrichtendienst überwacht wurde. So eine dubiöse Truppe. Und Jesus war auf Konfrontationskurs mit den Leitern, auch das haben wir schon gesehen. Und die waren besorgt um ihre Macht. Jesus war populär beim Volk. Und diese Leiter, die die politische Macht hatten, die waren eifersüchtig. Und mit denen war nicht gut Kirschen essen. Und kein Wunder, dass seine Familie besorgt war. Und darüber hinaus jetzt ist er so von Gott eingenommen, und dass er an andere denkt, an andere Menschen, dass er völlig auf sich selbst und seine Bedürfnisse vergisst. Und seine Familie sagt, das ist nicht normal. Jesus hat jetzt eine Schraube locker. Und die haben noch nicht an ihn geglaubt zu diesem Zeitpunkt. Seine eigene Familie hat ihn nicht verstanden. Vielleicht geht es euch auch so. Dann lasst euch das eine Ermutigung sein. Auch Jesus ging es so. Lasst euch das ein Trost sein. Sie gingen aus, um ihn zu greifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Jetzt hat er den Verstand verloren. Ist das nicht so, wie die Welt heute denkt? Es ist fast verrückt. Du kannst deine Gesundheit und deine Familie aufs Spiel setzen, um Karriere zu machen und um materiellen Reichtum anzuhäufen, weil du diesen Dingen nachjagst, und die Leute werden dir sagen, hey, du bist ein Held. Respekt. Habt ihr übrigens gelesen, letzte Woche in der Zeitung, dass 45% der deutschen Frauen mehr als 25 Paar Schuhe haben? Wer braucht das? 25 Paar. Im selben Artikel stand, dass Mariah Carey mehr als 3000 Paar Schuhe hat. Ist verrückt. Häufen dieses materielle Zeug auf. Aber wisst ihr was, wenn ihr so lebt, sagen die Leute, hey, das ist cool. Respekt. Bist unser Held. Oder du kannst ein Forscher sein und total in deiner Forschungsarbeit aufgehen, so sehr, dass du sogar vergisst zu essen oder zu schlafen. Und du kriegst den Nobelpreis dafür. Oder du kannst dein Leben gefährden als Stuntman. Oder vielleicht sogar durch Drogen. Und die Menschen sagen, hey, du bist cool. Aber wenn du eingenommen bist von Gott, wenn du leidenschaftlich bist für sein Reich, wenn du dein Leben für ihn aufopferst, vielleicht auf Karriere verzichtest, um Menschen zu dienen, in die Mission gehst, vielleicht verzichtest auf materielle Dinge, damit du Zeit hast, in der Kinderarbeit den Kindern zu dienen oder Bedürftigen zu helfen. Vielleicht sogar nur, um den eigenen Kindern daheim zu dienen und sie selbst zu erziehen, zu Hause zu bleiben. Wenn du dein Leben aufopferst, vielleicht deinen Urlaub aufopferst, um einen Missionseinsatz zu machen oder um einen Hilfseinsatz zu machen. Wenn du auf das dritte Auto verzichtest und auf das 25. Paar Schuhe, um ins Reich Gottes zu investieren, dann sagen die Leute, hey, du bist durchgeknallt. Du bist verrückt. Ist es nicht so? Ich habe das schon gehört. Ich denke, ihr habt das auch schon gehört. Leute schnallen das nicht. Denken anders. Die Werte dieser Welt sind verrückt, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir schwimmen gegen den Strom, ganz sicher, wenn wir Jesus nachfolgen. Und Jesus hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Hat er zu seinen Nachfolgern gesagt. Also seid nicht überrascht, wenn die Leute so reagieren. Das ist nichts Neues. Das haben sie schon Jesus angetan. Also nimm es als Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn die Leute dann und wann sagen, hey, du hast sie nicht mehr alle. Du bist durchgeknallt. Du denkst anders als wir. Ist normal für einen Christen. Und ich sage euch, ich will lieber für Gott leben. Ein Leben, das einen Sinn hat. Ein Leben, das es wert ist zu leben. Ein Leben, was wirklich befriedigt. Und lass mich dafür ein bisschen auslachen von anderen. Als viel Applaus zu bekommen, weil ich mit dem Strom der Welt mitschwimme und mein Leben selbstsüchtig für mich verschwendet und dabei unglücklich bin und am Schluss als der große Loser dastehe. Es ist wert, für Gott zu leben, und es ist sicher wert, mit Gott zu leben. Amen. Als nächstes sehen wir hier, was im Haus passiert. Während die Familie unterwegs ist, um Jesus da rauszuholen, wahrscheinlich von Nazareth nach Kapernaum unterwegs. Und jetzt begegnen wir wieder den Schriftgelehrten, den ehrwürdigen Theologen aus der Uni-Hauptstadt Jerusalem. Wir wissen schon, die waren gegen Jesus, weil er ihre Macht gefährdet hat und weil Jesus sich nicht an ihre vielen kleinen gesetzlichen Regeln gehalten hat. Jesus hat ihre Lehrautorität missachtet. Und da waren sie stinkig auf ihn. Seht hier Vers 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sagten, er hat den Beelzebub und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Matthäus-Evangelium und Lukas-Evangelium geben uns den Hintergrund dafür. Markus sagt uns das hier nicht. Aber der Anlass dafür, dass sie das gesagt haben, war, dass Jesus einen Dämonen ausgetrieben hat. So ein okkultes, geistiges Wesen, das in Rebellion ist gegen Gott. Ein Dämon, der einen Mann blind und stumm gemacht hat. Und Jesus hat diesen Dämon ausgetrieben. Riesenwunder ist passiert, eine Riesenmachtdemonstration von Jesus. Stellt euch das mal bildlich vor. Da ist ein Blinder, der ist vielleicht mit seinem Blindenstock reingegangen. Er war stumm, er hat vielleicht noch nie geredet in seinem Leben. Jesus sieht ihn. Jesus sieht, dass es eine okkulte Ursache hat. Und er sagt vielleicht zu dem Dämon, fahr aus. Und er fährt aus. Und plötzlich sieht dieser Mensch. Und plötzlich fängt er an zu reden. Oh, ein Riesenwunder. In Matthäus lesen wir die Volksmenge, die erstaunte. Die haben gesagt, wow, Wahnsinn. Oh, habt ihr das gesehen? Ist dieser vielleicht der Messias, der von Gott verheißene Retter? Also es ist ein Riesenwunder hier passiert. Und die Leute sind von den Socken. Es gab hunderte Zeugen. Ich meine, das ist passiert. Das ist geschehen. Keiner konnte das verleugnen. Es konnte keiner sagen, nee, das ist nicht passiert. Nee, es gibt nichts Übernatürliches. Es gibt keine geistliche Welt, Engel und Dämonen und so Zeug. Es gibt keine Wunder. Hey, wenn du so denkst, dann änderst du besser dein Denken. Weil sonst lebst du realitätsfremd. Weil du einen ganzen Teil der Realität ausklammerst. Das hat nicht gezogen hier. Es gab hunderte Zeugen. Gerade ist was Übernatürliches passiert. Das war ein Faktum. Und jetzt sind hier diese Theologen. Die mussten das irgendwie erklären. Wie erklärst du was Übernatürliches? Wie erklärst du ein Wunder? Im Prinzip gibt es nur zwei Möglichkeiten, was Übernatürliches zu erklären. Es gibt nur zwei Quellen, die was Übernatürliches tun können. Es kann entweder eine gute übernatürliche Macht sein, Gott, oder es kann eine böse übernatürliche Macht getan haben, der Teufel, Dämonen. Und die Schriftgelehrten wollten nicht zugeben, dass Jesus Gott ist. Oder zumindest, dass er von Gott ist und mit Gott im Bunde ist. Also blieb ihnen eigentlich nichts mehr übrig, als seine übernatürliche Macht und seine übernatürlichen Fähigkeiten, dieses Wunder, was gerade passiert ist, dem Teufel zuzuschreiben. Und das machen die hier. Die sagen, durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Durch Satan, durch den Teufel. Das war natürlich absurd und es war auch leicht zu widerlegen. Jesus appelliert hier an die Logik. Und er sagt in Vers 23, er rief sie zu sich und sprach in Gleichnissen zu ihnen, wird ihnen zwei Beispiele geben. Wie kann der Satan den Satan austreiben? Erstes Beispiel. Und wenn ein Reich mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Reich nicht bestehen. Wenn in einem Land Bürgerkrieg herrscht und die zerstören sich gegenseitig, dann kann es nicht bestehen. Zweites Beispiel. Und wenn ein Haus, sprich eine Familie, mit sich selbst entzweit ist, kann dieses Haus, diese Familie nicht bestehen. Hey, eine Familie, wo keine Einheit herrscht, die geht kaputt. Brauchen wir uns nur umschauen. Scheidungsrate belegt es. Deswegen ist es so wichtig, dass du nur jemanden heiratest, der wirklich auch Jesus lieb hat. Der geistlich in die gleiche Richtung geht, mit dem du geistlich eine Einheit hast. Wie kann eine Familie, wie kann eine Ehe, wie kann ein Mann und eine Frau, die von Natur aus so unterschiedlich veranlagt sind und ihre Kinder, alles unterschiedliche Persönlichkeiten, der eine vielleicht eher so ein schlampiger Typ, der andere ein Perfektionist, wie können solche Menschen mit verschiedenen Hintergründen, mit verschiedenen Persönlichkeiten eins werden? Ich glaube, es gibt nur eine wirkliche Antwort, nämlich wenn sie sich um Jesus versammeln, im Gebet. Und es ist wichtig, dass wir Zeit im Gebet und im Wort Gottes gemeinsam verbringen als Familie, als Ehepaare. Vielleicht sogar Abendmahl feiern, so wie wir heute Morgen Abendmahl gefeiert haben als geistliche Familie. Seht ihr, wenn wir im Kreis stehen, sagen wir, und uns gegenseitig anschauen, mit all unseren Unterschieden und all unseren Schwachheiten, ja, dann werden wir irgendwann unsere Unreinheiten sehen und die Pickel sehen im Gesicht vom anderen. Und es wird anfangen, uns zu stören und wir werden kritisch werden und wir werden uns entzweien. Und wisst ihr, was der Teufel liebt, es Ehen und Familien zu zerstören, Partner zu spalten, auseinander zu dividieren, indem er einfach kleine Unterschiede aufbläst in den Gedanken. So aufbläst, dass sie wirklich zu Mauern werden, die zwischen uns stehen. Ich habe letzte Woche in der Zeitung gelesen, eine Studie, in denen amerikanische Forscher die Entromantisierung von Beziehungen untersucht hat. Vielleicht habt ihr es auch gelesen. Das Fazit dieser Studie war, Ehen scheitern an Kleinigkeiten. Überschrift, Ehen scheitern an nicht ausgewechselten Toilettenrollen. Ich lese euch den Artikel mal vor. Man hat es immer schon gewusst, aber jetzt ist es wissenschaftlich erwiesen, es sind Kleinigkeiten wie Nase bohren oder das Verstellen der Radiosender im Auto, die eine Ehe scheitern lassen. Schlechte Angewohnheiten, die im Grunde nicht schwer ins Gewicht fallen, scheinen das Gefühlsleben des Partners in einer Weise zu beeinträchtigen, die an Allergien erinnern, sagte der Leiter der Studie, Michael Cunningham von der Universität Louisville, der Sunday Times. Beim ersten Mal fällt die negative Reaktion wahrscheinlich noch schwach aus, aber beim wiederholten Kontakt nimmt die Sensibilität dafür zu. Kleinigkeit wird aufgeblasen. Zu den meistgenannten Unarten gehört die Verwendung kindischer Kosenamen im Beisein Dritter. Schatzi, Mausi, was immer. Zu viel Urlaubsgebäck, zu lange Einkaufstouren. Wir wissen, wem das stört. Erfundene Anekdoten, mit denen der Partner in der Gesellschaft von Freunden glänzt. Lachen über eigene Witze. Und kritische Anmerkungen zur Kleidung. Als Harmonieschädlich ermittelten die Wissenschaftler weiter das Liegenlassen von Handtüchern auf dem Badezimmerboden, unterlassenes Auswechseln der Toilettenrollen. Die Rolle liegt stattdessen auf dem Halter, statt dass man sie reintut, in den Halter. Und Angstbekundungen des Mannes beim gemeinsamen Sehen von Horrorfilmen. Kleinigkeiten zerstören die Ehen. Das ist, was diese Wissenschaftler herausgefunden haben. Ist verrückt, oder? Das ist eigentlich wieder verrückt. Dass Menschen, die einander eigentlich lieben, die einen Bund fürs Leben gemeinsam geschlossen haben, dass solche Menschen ihre Beziehungen durch so lächerliche Nebensächlichkeiten zerstören lassen. Aber wir alle kennen das, oder? Wie durch Missverständnisse oder Kleinigkeiten dann aufgrund, dass man die Motive des anderen völlig falsch versteht und dass man unversöhnlich ist und dass man schlechten Gedanken nachhängt über die andere Person und so über die Zeit aus einer Mücke ein Elefant wird. Eine Kleinigkeit, so ein Riesending aufgeblasen wird. Ihr kennt es, oder? Ich kenne es. Beziehungen mit Kollegen, Beziehungen in der Familie, wo irgendjemand was sagt und ach, irgendwie verletzt dich das oder stößt dich vor den Kopf. Und dann nimmst du an, ach, der hat es sicher nur deswegen gesagt, weil er mich nicht ausstehen kann. Und dann reagierst du komisch. Dann denkt sich der andere wieder, hey, der ist jetzt, wie ist denn der drauf? Der hat sicher was gegen mich. Dann reagiert wieder der komisch. Und dann denkt sich der andere, na siehst du, ich hab's ja gewusst. Und es schaukelt sich auf, bis so ein Riesending ist und bis du Streitereien hast. Und vielleicht kennt ihr das, wo du abends im Bett liegst. Ich meine, dir fällt immer nachher ein, was du hättest sagen sollen. Und du liegst im Bett und du wälzt dich in Gedanken immer wieder um dieses Streitgespräch und du denkst, ich hätte das sagen sollen und das war unfair und so ein fieser Kerl und du wirst so richtig schön bitter und wütend im Herzen. Und dann vielleicht irgendwann, hoffentlich wirst du vernünftig und sagst, hey komm, lass uns mal drüber reden. Und dann kommst du drauf, dass es alles heiße Luft war. Dass es vielleicht ein Missverständnis war, dass der andere das gar nicht so gemeint hat. Dem vielleicht gar nicht aufgefallen ist, dass er dich verletzt hat und es ganz sicher nicht wollte. Und guck, was passiert ist. Wir sind fast entzweit worden und gespalten worden aus einer dummen Kleinigkeit. Und ich glaube, Teufel hat seine Finger mit im Spiel. Er liebt es, uns solche Gedanken in den Kopf zu setzen. Dinge aufzublasen. Und das dürfen wir nicht zulassen. Dass wir getrennt werden, entzweit werden durch solche Kleinigkeiten. Ich denke, was wir tun müssen, ist erstens, wir müssen drüber reden. Das ist die einzige Möglichkeit, den einzigen Weg, den ich kenne, wie man das vermeiden kann, dass es sich so aufbläst. Wir müssen drüber reden. Die Bibel sagt, wenn es Dinge gibt, die dich verletzen oder jemand sündigt gegen dich und du kannst es in Liebe zudecken, einfach sagen, hier komm, ich liebe dich. Das ist nichts, was zwischen uns kommt, damit, weißt du was, da mache ich kein großes Ding. Und es ist okay. Hey, dann kann man es ruhen lassen. Das ist die beste Art. Aber wenn du merkst, da wurmt dich was in deinem Herzen und es arbeitet weiter und du kannst es nicht loslassen. Das steht zwischen dir und der Person und das wird auch morgen noch zwischen euch stehen, dann musst du es ansprechen. Die Bibel sagt im Epheserbrief Kapitel 4, lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ein Ehepaar sollte nie unversöhnt ins Bett gehen. Wenn es da was gibt, was du nicht einfach in Liebe zudecken kannst und sagen, okay, keine große Sache, ich liebe dich, ich kann es ruhen lassen, dann musst du es ansprechen. Du musst Versöhnung suchen, offen reden, dass ihr das ausräumen könnt. Zweite, denke ich, was wichtig ist, und das ist jetzt die größere Sache in unserem Leben, wir brauchen als Ehepaare, als Familien, auch als Gemeinde, wir brauchen einen Halt. Wir brauchen eine gemeinsame Vision, wir brauchen ein gemeinsames Ziel, wir brauchen einen Felsen, für unsere Ehen, für unsere Familien, der größer ist als wir selbst oder als unsere kleine Familie. Wir brauchen was Größeres. Die Bibel sagt uns, Jesus ist der Fels, wo wir festen Grund haben für unser Leben. Wir brauchen als Familien eine Vision fürs Reich Gottes. Höheres Ziel. Wir müssen uns sehen als Team zur Ehre Gottes. Das ist Gottes Hauptidee für Ehen, für Familien. Wir sind Teams zur Ehre Gottes. Unsere Ehebeziehung soll das sichtbar machen von unserer Liebesbeziehung mit Jesus. Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde. Darum geht's. Wir sind ein Team zur Ehre Gottes. Und wie gesagt, wenn wir gemeinsam nicht auf uns schauen, auf uns selbst oder auf den anderen, sondern wenn wir gemeinsam auf Jesus schauen, dann werden wir eins werden. Das ist der Schlüssel. Okay, jetzt praktisch. Wenn du an deine Familie denkst, wenn du an deine Ehe denkst, wie siehst du sie? Wie siehst du dich in der Beziehung? Siehst du dich in Konkurrenz mit der anderen Person? Konkurrenz? Was werden wir tun am Sonntagnachmittag? Wo werden wir auf Urlaub hinfahren? Sollen wir die Zahnpastatube rollen oder quetschen? Wer setzt seinen Willen durch? Und wenn du dich durchsetzt, hey, dann bist du happy und dann freust du dich, weil du deinen Willen durchgedrückt hast. Siehst du dich so? Oder siehst du euch als Team? Als ein Team zur Ehre Gottes. Und wenn da Uneinheit da ist, dann ist das was, was zwischen euch kommt und was euch als Team schwächt. Denkst du dir nicht, haha, ich habe mich durchgesetzt, sondern denkst du dir, oh, wir sind schwach. Wir sind schwach, wenn wir nicht eins sind. Und das ist, wo wir hinkommen müssen. Wir müssen wegkommen von dem Ich-Denken und hin zu dem Wir-Denken. Und wenn wir Uneinigkeit spüren in unseren Beziehungen, müssen wir sagen, hey, komm, lass uns gemeinsam zu Jesus gehen, im Gebet. Lass uns eins werden, in ihm. Und lass uns schnell sein, Versöhnung zu suchen und Einheit zu suchen, Vergebung zu suchen. Und wir können dem vorbeugen, dass so Dinge zwischen uns kommen, wenn wir das als Bestandteil unseres Lebens machen. Wenn wir regelmäßig Zeit als Familie zusammen verbringen. Gemeinsam beten, gemeinsam in Gottes Wort lesen, gemeinsam austauschen über geistige Dinge, wenn wir uns gemeinsam um Jesus versammeln und auf ihn schauen. Ich möchte euch herausfordern heute Morgen. Ich möchte euch ermutigen, das zu tun. Besonders euch Ehemänner. Versammelt eure Familien um Jesus. Es kann Wunder bewirken, einfach miteinander zu beten. Das ist, wie wir eins werden. Vernachlässigt es nicht. Lasst es nicht zu, dass Satan eure Ehen und eure Familien zerstört. Lasst es nicht zu. Eine Nation, die im Bürgerkrieg ist, die wird zerfallen. Eine Familie, die entzweit ist, wird zerbrechen. Eine Fußballmannschaft, die ständig Eigentore schießt, wird nicht gewinnen. Das Prinzip ist klar. Und genauso sagt Jesus im Vers 26, und wenn der Satan gegen sich selbst aufgestanden und mit sich entzweit ist, kann er nicht bestehen, sondern er hat ein Ende. Diese Anschuldigung der Schriftgelehrten macht keinen Sinn, dass Jesus Dämonen mit dem Teufel austreibt. Das ist Schwachsinn. Jesus treibt Dämonen nicht mit der Macht des Teufels aus. Im Gegenteil, er sagt, niemand kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht zuvor den Starken gebunden hat. Und dann wird er sein Haus berauben. Jesus beraubt hier den Teufel. Er hat gerade einen Menschen aus seiner Macht entrissen. Und das beweist, dass Jesus stärker ist als der Teufel. Das ist, was hier abgegangen ist. Und es ist gut, wenn wir uns daran erinnern. Manche Leute machen Satan größer, als er ist. Der Teufel ist nicht der Gegenspieler Gottes in dem Sinn, dass er gleichwertig ist. Nee. Jesus ist Gott, er ist der allmächtige Schöpfer, der Teufel ist ein Geschöpf. Er hat keine Chance gegen Jesus. Und deswegen brauchen wir Christen auch nicht Angst haben vor irgendwelchen dunklen Mächten. Der Apostel Johannes hat gesagt, der, der in euch ist, der ist größer, der ist stärker als der, der in der Welt ist. Jesus ist stärker als der Teufel und seine Dämonen. Und jetzt gibt Jesus den Theologen hier eine scharfe Warnung im Vers 28. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, alle Sünden werden den Söhnen der Menschen vergeben werden und die Lästerungen, mit denen sie auch lästern mögen. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästern wird, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig, weil sie sagten, er hat einen unreinen Geist. Schriftgelehrten haben das Wirken des Heiligen Geistes durch Jesus dem Teufel zugeschrieben. Wir Menschen haben ein großes Problem, und das ist, wir sind Sünder. Wir sind nicht perfekt. Wir leben nicht so, wie Jesus gelebt hat. Und unser Gewissen bezeugt uns das. Wir haben alle schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Und diese Nicht-Perfektion, diese Sünde trennt uns von Gott, von dem heiligen Gott, weil er kann nur mit Perfektion Gemeinschaft haben. Gute Nachricht, das Evangelium ist, Gott ist in Jesus Mensch geworden und hat dieses perfekte, heilige, sündenlose Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Und dann hat er am Kreuz unsere Stelle eingenommen, unsere Sünde ist auf ihn gelegt worden oder ihm zugerechnet worden, wenn wir so sagen wollen. Und er hat die Konsequenz für unsere Schuld erlebt. Für meine Schuld. Für deine Schuld. Er hat am Kreuz ausgeschrien, Vater, warum hast du mich verlassen? Er wurde getrennt vom Vater wegen unserer Schuld. Und wenn wir Sünder uns Gott zuwenden, umkehren, Buße tun, wenn wir uns ihm zuwenden und sagen, ja Gott, ich bin ein Sünder, ich bekenne das, ich stimme dir da überein, ich brauche einen Retter, ich brauche das, was Jesus für mich getan hat und ich will es im Glauben für mich in Anspruch nehmen. Wenn wir das tun, findet eine Überweisung statt. Meine Schulden, bildlich gesprochen, werden auf Jesus überwiesen und sein perfektes, heiliges Leben wird auf mein Konto überwiesen, wird meinem Leben zugerechnet. Und dann kann ich wieder in Beziehung sein mit Gott. Das ist die gute Nachricht. Was machst du mit deinen Sünden? Nur einer hat deine Sünden für dich getragen und das ist Jesus. Und deswegen kann ich auch nichts anderes oder niemand anderer in Beziehung mit Gott bringen als Jesus. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Warum? Weil niemand sonst hat ein perfektes Leben für dich gelebt und ist am Kreuz für dich gestorben. Niemand sonst hat dir deine Schuld abgenommen, nur Jesus. Also in Jesus kann jede Sünde vergeben werden. Jede Sünde. Egal an was du denkst. Ehebruch, Lüge, Diebstahl, Abtreibung, Mord. Denk an den Verbrecher, der neben Jesus gehangen ist. War ein Mörder. Und Jesus hat gesagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Lästerungen. Jede Sünde kann vergeben werden. Im 1. Johannesbrief heißt es, das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Im Kapitel 2 im 1. Johannes heißt es, Jesus ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern für die der ganzen Welt. Seht ihr, Jesus hat am Kreuz deine ganze Lebensschuld bezahlt. Und nicht nur deine ganze Lebensschuld, Jesus hat am Kreuz für die Sünden bezahlt, aller Menschen, die auf der ganzen Welt je gelebt haben, in der ganzen Weltheilsgeschichte. Du kannst Vergebung haben für alle Sünden. Einzige Bedingung, die es gibt, dass es für mich persönlich wirksam wird, muss ich es im Glauben annehmen. Wie ich ein Geschenk im Glauben annehmen muss. Jede Sünde kann vergeben werden, außer eine, und das ist die, wenn wir Jesus ablehnen. Jede Sünde kann vergeben werden, wenn wir Jesus vertrauen. Aber wenn wir sagen, ich bin kein Sünder, ich brauche Jesus nicht, ich lehne ihn ab, ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und das ist die Lästerung des Geistes, von der Jesus hier spricht, wenn wir dem Heiligen Geist widerstehen. In Johannes 16 lernen wir, dass das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Welt ist, dass er die Welt von Sünde überführt. Und Jesus sagt von Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Das tut der Heilige Geist bei den Menschen, die Jesus nicht kennen. Ja, überführt uns von Sünde. Und er überführt uns von Unglauben. Und er weist uns auf Jesus hin und sagt, er ist der Erlöser, er ist der Retter, bei ihm kannst du Vergebung finden. Sünde gegen den Heiligen Geist ist eine beständige, endgültige Ablehnung von Jesus. Ablehnung dieses Wirken des Heiligen Geistes, der uns auf Jesus hinweist. Durch Jesu Tod am Kreuz für dich kannst du Vergebung haben für alle deine Sünden. Aber wenn du es ablehnst, dann musst du die Konsequenz deiner Schuld selbst tragen. Und dann wirst du getrennt sein von Gott in Ewigkeit. Einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann, ist, dass du Jesus ablehnst, weil nur er hat für deine Sünden bezahlt. Das ist wie wenn du eine tödliche Krankheit hast. Und Jesus ist die einzige Medizin, die dich heilen kann. Du kannst geheilt werden, wenn du die Medizin nimmst, kein Problem. Aber wenn du sie ablehnst, dann stirbst du. Vielleicht kommst du schon längere Zeit hier in diese Gemeinde und hörst Sonntag für Sonntag immer wieder Gottes Wort und immer wieder die gute Botschaft von dem, was Jesus für dich getan hat. Aber du öffnest dein Herz nicht für Jesus. Du reagierst nicht auf dieses Rufen des Heiligen Geistes. Ich glaube, dann ist diese Warnung für dich, die Jesus hier ausspricht. Es ist eine gefährliche Haltung, Jesus beständig abzulehnen. Vers 31. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen und sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm, sieh, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich. Mutter Maria und die jüngeren Geschwister von Jesus waren seine Halbgeschwister natürlich. Josef war ihr Vater. Jesus hatte dieselbe Mutter Maria. Aber Gott war sein Vater. Josef war wahrscheinlich schon gestorben zu diesem Zeitpunkt übrigens, weil wir lesen hier immer nur von seiner Mutter und von seinen Brüdern und Schwestern. Vers 33. Und er antwortete ihnen und spricht, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise sitzenden und spricht, siehe, meine Mutter und meine Brüder, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Warum sagt Jesus es? War er lieblos seiner Familie gegenüber? Ich glaube nicht. Ich glaube, Jesus war hier nicht lieblos. Wir lesen hier nicht, dass er sie zurückgewiesen hat und keine Zeit mit ihnen verbracht hat, sie links liegen lassen hat. Nee, Jesus liebte seine Familie. Wir sehen das am Kreuz, wo Jesus am Kreuz hing, hingerichtet wurde, furchtbare Schmerzen hatte, da hat Jesus sich gekümmert um seine Mutter. Die Versorgung seiner Mutter nach seinem Tod. Jesus lag sehr viel an seiner Familie, hat sie geliebt. Aber ich glaube, Jesus wollte aufzeigen, dass es etwas Wichtigeres gibt als Familienbeziehungen. Dass verwandtschaftliche Beziehung dich nicht in den Himmel bringt. Du bist nicht gerettet, weil du ein leiblicher Bruder von Jesus bist. Und noch viel weniger, nur weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Nee, die Bibel spricht nie von Enkelkindern Gottes. Es gibt nur Kinder Gottes. Du musst dich selber entscheiden. Wir stehen in Beziehung mit Jesus nicht durch Verwandtschaftsbeziehung oder durch Tradition, sondern durch persönlichen Glauben. Die werden Teil von Gottes Familie, die sich Jesus anvertrauen, die an ihn glauben. Seht ihr hier? Er sagt, wer den Willen Gottes tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Johannes 6 sagt uns, dies ist der Wille meines Vaters, Jesus spricht da, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Gottes Wille ist zuallererst, dass wir an Jesus glauben. Und wenn du an Jesus glaubst, dann steht Jesus dir näher, als sogar seine eigenen Blutsverwandten ihm gestanden sind. Glaubst du an Jesus heute Morgen? Hast du dich ihm anvertraut? Wenn ja, dann bist du Teil von Gottes Familie, bist adoptiert von ihm und du bist sein Miterbe mit Jesus Christus, von all dem Segen, den Gott für dich hat. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort. Wir danken dir für die Ermutigung, die du uns gibst. Wir danken dir, Herr, dass wir in Jesus deine Kinder sein dürfen. Kinder, die du lieb hast, auf die du schaust und sagst, ja, die will ich segnen. Mit denen will ich Gemeinschaft haben. Weil du Jesus in uns siehst oder uns in Jesus siehst. Das ist so wunderbar, Herr, dich zu kennen und mit dir zu leben. Ich danke dir aber auch, dass du uns warnst, Herr. Und ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht persönlich kennt, der dich noch nie persönlich in sein Leben eingeladen hat, dass heute der Tag ist, wo sie das tun. Herr, damit auch sie dich erfahren können. Erfahren können, wie wunderbar es ist, in Beziehung mit Gott zu leben. Danke, Herr, dass wir ein sinnvolles Leben leben dürfen, ein Leben, was wirklich zählt, was ewig zählt. Dass wir unser Leben nicht verschwenden müssen an rein materiellen Dingen. Danke, dass es so viel mehr gibt. Danke für deine Liebe, Herr Jesus. Amen.